Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche in den politischen Wahnsinn eintauchen. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Bist du erholt aus dem Urlaub?
Ja, Gott, wie man es nimmt, ne? Ich habe ja, glaube ich, einen kleinen Einblick gegeben ins Familienleben. Mhm. Diesmal waren die Kinder relativ ruhig, aber nur, weil wir die Schreierei immer rausgeschnitten hatten.
Das stimmt. Wir hatten übrigens sehr viel Feedback bekommen. Der ist ja wohl ständig im Urlaub. Von uns verlangt er, dass wir länger arbeiten.
Ja. Ja, aber Urlaub ist ja kein Urlaub. Das ist ja, wie nennt man das? Arbeit von woanders, ne? Also ich habe ja Arbeitsnachweise geliefert. Einmal den Podcast, die Kolumne gibt es auch jede Woche und verschiedenes anderes mehr. Ich glaube auch Welt-TV war auch zweimal. Also wenn Sie meine Frau fragen würden, die bezeichnen das als etwas eigenartige Vorstellung von Urlaub.
Das würde ich sogar teilen, da wäre ich auf Seiten deiner Frau. Aber jetzt bist du auch wieder da und wir haben viel zu besprechen. Ganze 50 Tage hat es gedauert, seitdem die neue Regierung im Amt ist. Und schon ist das erste Versprechen aus dem Koalitionsvertrag Schall und Rauch. Die Stromsteuer wird nicht gesenkt.
Doch, sie wird doch gesenkt für die Industrie, glaube ich, und für
die Landwirtschaft, aber nicht für alle.
Nein, nicht für alle, das
stimmt. Nicht für uns.
Also nicht für uns, so wie es eigentlich angekündigt war. Ja, weil gut, da fehlt das Geld. Das geben wir ja für andere Dinge jetzt aus. Also am Geld scheitert es ja eigentlich nicht, ne? Das ist das Interessante. Ich glaube, wir nehmen jetzt so viel Geld neu auf und verschulden uns so, wie das der deutsche Staat noch nicht mal in der Corona-Zeit getan hat.
Ja, du musst dir überlegen, 115 Milliarden Investitionen allein in diesem Jahr. Das ist eine Netto-Schuldenaufnahme von über 80 Milliarden. Aber die 5 Milliarden, die das an Belastung wäre, wenn man den Leuten die Stromsteuer senkt, die haben wir nicht übrig.
Wobei, ich merke schon, du hast zu viel Lars Klingbeil gehört. Ja? Also du übernimmst schon dieses Wording mit den Investitionen. Nein, das sind nicht alles Investitionen. Das ist ja das Versprechen der Bundesregierung, beziehungsweise die Antwort auf kritische Nachfragen, alles, was diese Regierung tut, dient dem Wachstum. Nee, Mütterrente erhöhen, die dient nicht dem Wachstum. Tatsächlich steigt der Betrag für Bürgergeld und Rente, also der Steuerbetrag, auf 200 Milliarden Euro. Das ist nicht Investition in die Zukunft, liebe Leute. Bei aller Sympathie, die ich für die Sozialdemokratie habe, ja. Das Geld ist weg.
Das stimmt. Ich finde, nur über die Mütterrente brauchen wir uns ja nicht mehr aufregen, weil das war ja klar, das war ein Wahlgeschenk an die CSU. Dass sie das jetzt umsetzen, ist nur konsequent. Nur sparen beim Bürgergeld oder überhaupt am Sozialstaat, das passiert gar nicht. Auch da sind die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen um 10%.
Ja, der Posten steigt und steigt. Also wie gesagt, der erhöht demnächst dann irgendwann bei 40-45% des Bundeshaushaltes liegen, weil man sich halt nicht traut. Beim Thema Arbeiten und länger arbeiten waren wir ja, den Leuten zu sagen, ja, sie müssten vielleicht ein bisschen länger arbeiten, sondern so tut, als wäre das Geld da. Deswegen, wie gesagt, im Augenblick geben wir schon so etwa 130 Milliarden, das ist etwa ein Drittel des Bundeshaushaltes allein zur Stützung der Rentenversprechen aus.
Und das wird immer mehr.
Da kommen, wie gesagt, die 50 Milliarden fürs Bürgergeld drauf. Und in den 50 Milliarden fürs Bürgergeld sind ja noch nicht die ganzen Krankenkosten drin. Weshalb jetzt die Gesundheitsministerin kommt und sagt, zur Stabilisierung der Lage der Krankenkassen schlägt sie doch vor, einfach dass diese Milliarden, die ja da auch noch on top kommen, weil auch der Bürgergeldempfänger möchte ja seine Zähne gemacht bekommen, ja. Und wenn es irgendwo zwickt, geht er natürlich auch zum Hausarzt.
Ja.
Und die syrische Familie, wenn sie hier ankommt, denkt, Mensch, wunderbar, so eine Grundsanierung, warum nicht? Also soll das jetzt auch noch in den Bundesetat mit rein. Er wird sich Klingbeil bedanken. Ja, das ist eine eigenartige Operation, zumal ja, ich habe nochmal nachgeguckt im Geschäftsverteilungsplan der Bundesregierung. Der Bundeskanzler heißt gar nicht Lars Klingbeil. Da steht der Name Friedrich Merz.
Der ist ja nur der Außenkanzler.
Ja, aber der ist ja nie da. Ja, genau. Deswegen machen andere jetzt die Politik.
Ja, wir brauchen doch den Außenkanzler, der die ganze Außenpolitik macht, und den Innenkanzler.
Ja, genau, das ist der Lars, ne?
Ich fand es total spannend, weil er hat ja gesagt, es gab aus den Ministerien noch 50 Milliarden mehr Wünsche. Da hat er aber dann Nein gesagt. Es wird ja auch gespart, vor allem an der Verwaltung, aber wirklich so die großen Einschnitte, die scheinen es nicht zu geben. Also wir machen wirklich hier leidenlos.
Ja, zumal wir ja bei den Steuereinnahmen auf einen Rekordwert zulaufen. Also etwa, glaube ich, 1 Billion werden wir entweder dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr erreichen. Das heißt ja immer, weniger Steuereinnahmen als erwartet. Das Zauberwort ist erwartet. Ja,
ja, wir erwarten
also
zu viel.
Also wir haben eigentlich bis auf ganz, 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 ganz wenige Male in der Geschichte der Bundesrepublik Jahr für Jahr steigende Steuereinnahmen. Aber da das, was die Politiker so an Versprechen und an Wohltaten ausgeben, dann doch mal deutlich das übersteigt, was man einnimmt, landen wir am Ende auch bei der Rekordverschuldung. Ist natürlich verrückt. Ich meine, das finde ich immer so, das heißt ja jetzt, wir hätten uns kaputt gespart. Ja? Also,
das stimmt aber
kaputt,
auch.
Ja, klar, kaputt gespart. Also der Staat ist das, also stell dir mal vor, du hast einen Vertrag geschlossen mit irgendeinem Unternehmen, einen Wartungsvertrag. Entweder kommt der Handwerker nicht, wenn er kommt, sieht die Chose schlimmer aus als vorher, ja, alles ist total kaputt, dann würdest du doch irgendwann mal sagen, jetzt kündigen wir den Wartungsvertrag und suchen uns ein neues Unternehmen.
Ja, klar.
Beim Staat ist es ja so, aus dem eigenen Versagen, also es regnet durch in den Schulen bei den Dächern, die Toiletten sind Kloaken, die Polizeibeamte müssen sich Teile ihrer Uniform selbst kaufen, weil es der Staat alles nicht hinkriegt. Also aus dem eigenen Versagen leitet der Staat den Anspruch ab, dir noch mehr Geld abzunehmen. Das ist natürlich grotesk. Und nie fragt einer mal nach, sag mal Leute, wie kann das eigentlich sein, dass wir mit 1 Billion Euro Steuereinnahmen insgesamt, also Bund und Länder, nicht auskommen, beziehungsweise es dann so rott aussieht, wie es aussieht. Ich meine, es gibt ja Beispiele. Ich war neulich wieder in der Schweiz, apropos mal rauskommen aus Deutschland. Bahn ist pünktlich. Man hat auch nicht das Gefühl, wenn man über die Autobahn fährt, ja, dass da überall Schlaglöcher wären.
Nee.
Insgesamt sieht die Schweiz eigentlich ziemlich famos aus. Und jetzt kommt Spitzensteuersatz, glaube ich, liegt bei 35%. Also kleiner Tipp an Lars Klingbeil und die versammelte Sozialdemokratie, wozu ja jetzt mittlerweile leider auch aus meiner Sicht, Gott sei es geklagt, große Teile der CDU gehören. Man könnte ja mal gucken, wie machen die das in der Schweiz? Wie kriegen die das hin, ja? Bei relativ bescheidenen Steuersätzen ein Gemeinwesen so am Laufen zu halten, dass die Leute sagen, ja, klappt, funktioniert. Bei uns ist ja genau das Gegenteil der Fall.
Ja, aber du hast ja wahnsinnige Lebenshaltungskosten, die Mieten sind horrend. Für einen Teller Tortellini zahlst du 35 Franken. Also
ja, aber die
ziehen den Leuten anderweitig das Geld aus der Tasche.
Ja, nur, Garo, auch da nochmal. Ich hab's doch lieber, dass der Staat mir dann überlässt, wie ich mein Geld ausgebe, als dass Leute mir das Geld aus der Tasche ziehen, um es dann in meinem Namen auszugeben. Das ist
okay.
Ja, das deutsche
ja,
Modell.
Verstehe. Ja,
verstehe.
Ja.
Und im Übrigen, die Löhne sind eben auch entsprechend höher in der Schweiz. Das kriegen sie ja auch hin. Das ist jetzt nicht so, dass die alle am Hungertuche nagen. Also ich habe nicht den Eindruck, wenn ich in der Schweiz in die Pizzeria gekommen bin, dass da nur Touris sitzen, ja? Und der arme Schweizer draußen weint an der Scheibe, ja? Und sagt, guck mal, was die Touris sich leisten können. So ist ja das auch nicht. So.
Nee.
Ich meine, Peter Sloterdijk, der berühmte Philosoph, den ich auch ein bisschen persönlich kenne, hat ja vor Jahr und Tag mal, der hat sich geärgert offenbar gehabt, weil er auch auf seinen Steuerbescheid geguckt hat und genau die gleiche Rechnung angestellt hatte wie ich, nach dem Motto, das ist das, was sie mir abziehen und das ist das, was ich bekomme. Und hat dann so einen Rant gemacht, ich glaube in der FAZ oder so, dass letztlich das ja eine Staatskleptokratie sei, ja?
Ja,
also ein Semisozialismus, in dem wir leben würden. Und er würde ja vorschlagen, also jetzt einfach Steuerzahlung einstellen und zu so einer Art freiwilligen Spende zu kommen.
Da hätte er mich auf seiner Seite.
Pass mal auf, da gab es einen Riesenärger. Ich glaube, es Peter Sloterdijk, den haben sie jetzt wieder alle ganz lieb, ja. Und das ist ja so, also die Zeit hat da neulich vor der Wahl ein Riesending gemacht, Hausbesuch bei Peter Sloterdijk, was er so wählen würde. Aber da war es mal ganz, ganz, ganz kurz knapp für ihn, ja. Da brach's über ihm ein. Das ist natürlich, also Staatsfeind, ja. Also die Steuerzahlung in Frage stellen, wie wir hier. Das ist das Schlimmste, was du in Deutschland machen kannst.
Protect your home and auto by bundling them with Progressive and you'll have a little less to worry about. But we know you'll find other things to worry about. Like that text you just got from your boss. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Oh, hey, call me when you get a sec. Yeah, this is bad. Oh, well, at least you protected your home and auto with Progressive, so you don't have to worry about that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers not available in all states.
Ja, ich finde, ich zahle gerne Steuern, wenn es nicht überbordend ist. Und das ist ja das große Problem. Und ich finde, jetzt hatte die Bundesregierung schon ausgemacht, dass man mal die Leute, Otto Normalverbraucher, nicht nur Unternehmen und Landwirtschaft, entlastet mit dieser Stromsteuersenkung. Das hätte jetzt nicht so viel ausgemacht. Das wäre für eine vierköpfige Familie 100 Euro im Jahr gewesen. Aber irgendwie auch ein Symbol. Und jetzt verspielen sie Vertrauen, weil sie diese 5 Milliarden nicht aufbringen wollen. Das finde ich irgendwie sehr seltsam.
Gab es eigentlich eine Erklärung dafür, warum sie es ausgerechnet an dem Punkt gespart haben?
Ja, weil es ist alles unter Finanzierungsvorbehalt in diesem Koalitionsvertrag. Und dafür war es beim besten Willen nichts mehr da.
Ja. Also, wenn man in diese Einzelheiten guckt, dieses Finanzpaketes, was jetzt der Dr. Klingbeil da geschnürt ja. hat mit, wie gesagt, Fernüberwachung von Friedrich Merz, der ja leider immer, wie gesagt, auf Gipfeln ist und sich da nicht so um die Einzelheiten kümmern kann. Dann gab es ja auch eine Runde mit den Ländern.
Mhm.
Uns wird ja, wie gesagt, erklärt, das sei also alles Investition in Wachstum und Zukunft. Und diene ja der Verbesserung der Infrastruktur. Und dann sagen die Leute, ja, okay, also klar, also ich meine, es ist schon schlimm mit der Bahn und die Schienen sind so rott, ja, und über die Brücken traust du dich auch nicht mehr. Ist ja vielleicht nicht ganz verkehrt, dass jetzt der Staat Geld in die Hand nimmt.
Absolut.
Und diese schlimme Infrastruktur ja. repariert. Ja, was haben sie mit den Ländern vereinbart? Die Länder haben gesagt, nee, also wir haben das nicht so gerne, dass da so eine Art Zweckbindung gibt. Wir hätten das gerne das Geld ja zur freien Verfügung. Also das heißt jetzt leinenlos für die Bundesländer, also die dürfen jetzt auch den Rasen auf dem Sportplatz sanieren, ja. Also natürlich ist Kultur, das ist ja auch irgendwie Infrastruktur, also die arme notleidende Kammersängerin, die bekommt jetzt auch, das läuft alles jetzt unter Infrastruktur. Ja, ist genauso gekommen.
Wie du gesagt hattest, ich erinnere
mich
dran.
Ich glaube, an dieser Stelle
ja.
prophezeit habe, als sie dieses große
Wort Infrastruktur.
Geldschöpfungsprogramm im Bundestag auf den Weg gebracht haben.
Du hast ja Friedrich Merz schon angesprochen, er ist mehr der Außenkanzler, jagt von Gipfel zu Gipfel, macht allerdings da auch echt eine gute Figur. Aber sein Außenminister dagegen, der sorgt ein bisschen dafür, dass man sich sehr wundern muss. Man hatte sich ja gefreut, die CDU erstmal seit knapp 60 Jahren wieder den Außenminister gestellt. Außenpolitik aus einem Guss hat es
gereicht. Das war das Versprechen, ne?
Oder? Das war das Versprechen.
Ja, das war das Versprechen.
Und jetzt widersprechen die sich dauernd.
Ja, der arme Friedrich Merz muss jetzt immer Ehrenerklärung für seinen Außenminister, Herrn Wadefuhl. Ich weiß, der eigentlich Wadepool oder Wadefuhl? Ich glaube, der heißt Wadefuhl.
Das wird mit so, PH geschrieben.
Ja,
also.
Ganz sicher bin ich nicht. Johann
Wadefuhl, würde ich sagen.
Johann Annalena Wadefuhl.
Ja, richtig. Er führt sich auch wirklich so auf, ne? Er erinnert sehr an Frau Baerbock mit allem, was er sagt.
Ich meine, er stellt sich hin und sagt, 4 Tage bevor die Amerikaner also ihre da Flugzeuge in Luft bringen, um die Atomanlagen zu bombardieren im Iran. Also er hat ganz gesicherte Erkenntnisse, die Amerikaner würden da nicht eingreifen. Die würden sich da raushalten aus dem Krieg. So, dann Interview im ZDF, wo der nicht ganz schlecht, der Moderator sich daran auch erinnert und sagt, also wie kann es denn zu der Fehleinschätzung kommen? Ja, Antwort von Herrn Wadefuhl, also er habe doch telefoniert mit Marco Rubio, ja, mhm. seinem amerikanischen Amtskollegen und so, und der habe ihm versichert, man würde sich da raushalten. Ja. Da habe ich gedacht, also wen haben sie da eigentlich ins Auswärtige Amt gesetzt? Also erstens, glaubt er im Ernst, dass ihn die Amerikaner einweihen würden in ihre Angriffspläne, ja, wenn er nachfragt. Und im Zweifel wusste der arme Marco Rubio doch, als er den Telefonhörer aufgelegt hat, gar nicht, mit wem er da gerade telefoniert hat. Ich meine, als ob Johann Annalena Wadefuhl ein Name ist, ja, wo Marco Rubio sagt, ja klar, das ist ein ganz enger Verbündeter, ja, den müssen wir natürlich informiert halten. So.
Ich finde, es kommt aber auch dazu, dass Marco...
ist ein bisschen weit vor die Front geraten. So, jetzt im Nachhinein heißt es dann, also er wolle sich doch nicht schämen dafür, dass er kriegerische Handlungen ausgeschlossen habe, weil das findet... Also das war ja auch bedauerlich. Da kommt das Nächste. Bedauerlich. Aber er habe das jetzt also zur Kenntnis genommen, dass die Amerikaner jetzt versucht hätten, also diese Anlagen zu zerdeppern. Das sei eine bedauerliche Entwicklung. Jetzt muss wiederum der arme Friedrich Merz auftreten im Bundestag und feststellen für alle... Nee, das sei jetzt nicht die Haltung der Bundesregierung. Er persönlich findet das gar nicht bedauerlich, sondern einen großen Dienst an der Menschheit.
Du redest dich ja richtig in Rage.
Wahrscheinlich, weil ich habe ja auch, es gibt ja so Restbestandteile, also des Nicht-Zynismus in mir. Und da habe ich gedacht, guck mal, wir haben jetzt die CDU-geführte Bundesregierung, wir haben jetzt den Friedrich Merz, ja, komischer Typ, klar, aber hat ja auch irgendwie gute Ansätze. So, jetzt könnte das doch mal anders laufen als die 3 Jahre vorher.
Ja, das stimmt.
Deswegen spricht aus mir doch eine gewisse Enttäuschung.
Aber ich finde, man muss vielleicht Johann Annalena Wadephul auch in Schutz nehmen. Also erstens hat vermutlich Marco Rubio gar nicht gewusst, was sein Chef macht. Der ist ja auch nur eine Marionette, finde ich. Der steht immer nur nebendran, hat nichts zu sagen.
Kommt ja noch dazu, ja.
Und das Zweite ist, er hat vielleicht auch einfach sich als Chefdiplomat verhalten wollen. Und wenn er jetzt zum Beispiel auch so hemdsärmelig auftreten würde, wie Friedrich Merz und von Drecksarbeit sprechen, wie willst du dann später wieder verhandeln und diplomatisch sein? Vielleicht ist das so guter Bulle, böser Bulle, weißt du?
Ja, das ist die nachträgliche Rationalisierung.
Der Versuch, ja.
Ich glaub's nicht. Man kann doch einfach auch mal die Klappe halten. Es zwingt ihn noch gar niemanden, ich glaube, das war auch noch auf X, irgendwelche Erklärungen abzugeben nach dem Motto, ich weiß da was, die Amerikaner werden sich da nicht einmischen. Wenn man doch, wie du gerade sagst, ahnt, dass das bei Donald Trump heute so sein kann und 2 Stunden später wieder ganz anders. Und offenbar war es ja auch so, so hat es J.D. Vance dann erzählt im Fernsehinterview, dass als diese Stealth-Bomber, ja, als die schon in der Luft waren, dass er sich bis kurz vorm Abwurf, es noch gar keine Freigabe gab, dass er sich in den letzten Minuten entschieden hat. So, aber... Johann Annalena Wadephul wusste, nein, die Amerikaner halten sich raus. Ja, gut.
Dabei habe ich heute Morgen irgendwie gelesen, dass die Engländer und die Franzosen, die wurden vor Start der amerikanischen Bomber noch informiert, Deutschland erst kurz danach. Also da gibt es auch noch eine Hierarchie.
Ja, das ist ja auch dann sitzt da also, dann, ich komme gar nicht drüber hinweg, dann
ich
sitzt da also
schon.
Im ZDF und sagt, ja, also das Entscheidende sei ja, dass er handlungsfähig sei.
Wofür?
So, und also der Bundeskanzler und ich, so war die Formulierung, oder war es ich und der Bundeskanzler, betreiben jetzt jeden Tag Krisendiplomatie. Also man wäre ständig am Telefon. Auch das ist so, das ist eben genau, deswegen hat er den Namen ja Johann Annalena verdient, das ist genau so, wie Annalena Baerbock immer drauf war. Also diese Mischung aus Zeigefingergewackel, ja, Großsprecherei und am Ende ja nichts auf die Kette bringen. Also wer glaubt denn, wenn Herr Wadephul in Riad anruft oder in Tel Aviv oder in Washington, ja, dass alle sagen, oh, der deutsche Außenminister, ja, wir müssen in der Tat zur Diplomatie zurückgehen, die Gewaltspirale, ja, darf sich nicht weiterdrehen, ja, so, das ist so furchtbar, wir haben gar nichts in dieser Region zu melden, ja,
nee.
Aber immer so tun mit diesen Fensterreden im Fernsehen. Na gut, die Wahrheit war, Norbert Röttgen durfte es nicht werden, weil der gilt als strukturell zu illoyal.
Mhm.
Dann hatten sie Roderich Kiesewetter. Der hatte zu viel Kesse Sprüche gebracht im Vorfelde gegen Cheffe, Friedrich Merz. Dann sind sie eben halt bei Herrn Wadephul gelandet, dem Mann aus dem Norden, weil der irgendwelchen auswärtigen Ausschüssen immer rumgesessen hat.
Sie hätten noch Armin Laschet, gehabt, aber der ist zu schnell Auto gefahren.
Der ist schnell Auto gefahren. Also am Ende blieb man bei ihm und offenbar hat man auch nicht mal nachgeguckt in der Vita. So interessante Tatsache. Wo war Herr Wadephul Beiratsmitglied? In der deutsch-palästinensischen Gesellschaft.
Ach,
also
was?
Einer Gesellschaft, wo regelmäßig von dem zionistischen Regime in Tel Aviv und Jerusalem die Rede ist. Ja, so, dann ist er irgendwann ausgetreten dort. Aber ich würde mal sagen, ich käme gar nicht auf die Idee und du auch nicht,
nee.
Mitglied der deutsch-palästinensischen Gesellschaft zu werden.
Ist ja ein heimlicher Pali-Freund. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ich weiß nicht, ob er ein Pali-Freund ist, aber vielleicht hat er gedacht, da kann er mit seinen, kommt er mit seinen Fensterreden durch. I don't know. Aber jedenfalls, das ist eine deutsch-palästinensische Gesellschaft. Ja. Das sind diejenigen, die diesem famosen BDS-Bündnis alle Daumen drücken. Ja. Und ständig irgendwelche Soli-Erklärungen haben, warum man jetzt Israel boykottieren sollte. Und zwar nicht erst in den letzten 2 Wochen, sondern das geht bei denen ja schon seit Jahren.
Also er macht keine glückliche Figur aktuell, aber ich finde trotzdem, wir sollten ihm noch eine zweite Chance geben.
Immer.
Jetzt eine zweite Chance hat er verdient. Annalena Baerbock hat 3 Jahre bekommen.
Ja, aber was heißt zweite Chance? Wir sind ja nicht diejenigen, die hier den Daumen...
Stimmt.
Die heben sozusagen symbolisch den Daumen und senken ihn und heben ihn auch, also sozusagen für alle unsere Zuschauer. Ja. Aber ich finde ja, also...
Er muss sich halt noch eingrooven. Wir
bestimmen ja nicht die Kabinettsliste.
Nein, das nicht. Aber immerhin macht ja sein Chef eine gute Figur. Ich finde jetzt auch beim NATO-Gipfel wieder das Pläuschen mit Donald Trump. Ich finde, er macht da wirklich, legt da einen ordentlichen Auftritt hin.
Dr. Merz,
ja genau,
ja,
richtig.
Ja, ich habe gesehen, das fand ich ganz interessant. Also offenbar hat er bleibenden Eindruck beim amerikanischen Präsidenten hinterlassen.
Weil er größer ist.
Die Sonne des Gipfels war Donald Trump.
Ja, unglaublich.
Also es war alle und immer alle ran und der Erdogan auch.
Der Gipfel wurde verkürzt.
Und so und alle wollen dann in der Nähe sein. Und dann sieht er den Merz, der Trump. Mhm. Und liegt den Arm, sieht so ganz, ganz cozy gewesen. Und dann geht er weg und dann kommt der Erdogan und greift ihm nochmal so an die Schulter und dann wurde gut, dass wir geredet haben. Also er wusste jedenfalls, wer Friedrich Merz ist. Das haben wir nicht vergessen, ne?
Ja, genau.
Immerhin.
Das ist doch schon mal was. Ne? Und Friedrich Merz hat auch nicht so eine Schleimspur gezogen wie der NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Also ich verstehe ja, dass man den Donald dazu bringen soll, dass er in der NATO bleibt und dass Artikel 5 greift. Aber so ein bisschen Fremdschämen war es dann doch, oder? Wenn man ihn so zum Sonnenkönig hochstilisiert.
Ja gut, das sind so SMS, von denen man eigentlich nicht möchte, dass sie in der Öffentlichkeit stehen. Also Donald, du bist der Größte. Dann war das ja auch so... Also niemand hat sich das getraut, als amerikanischer Präsident jemals, was du dich getraut hast.
Stimmt natürlich,
Iran.
Ne?
Das war big, big, big. Und dann auch big so in Versalien geschrieben. Ja. So riesig. Und wir haben ein ganz tolles Geschenk für dich vorbereitet, ja. Also alle europäischen Mitglieder werden sich auf diesem Gipfel dazu committen, 5% des Bruttosozialprodukts für Verteidigung. Also das, was er ja immer fordert. Ne?
Was aber schon auch andere gefordert haben.
Wobei, jetzt kommt's ja, wir Europäer sind natürlich sneaky little bastards. Weil jetzt 5%.
Ja. Mhm.
Also die Italiener haben immer geträumt, ich war ja nun gerade in Sizilien, habe ich ja sozusagen das Videodokument zeigt es ja. Die Italiener haben immer geträumt von einer Brücke vom Festland nach Sizilien. Mhm. Baukosten etwa 13 Milliarden, wenn es gut geht. Da hat bislang jede italienische Regierung gesagt, oh, hängende weg. Jetzt kommt die Brücke, weil jetzt läuft die unter militärische Infrastruktur.
Ah, alles klar.
Weil der Soldat, der Sizilien gegen Moskau verteidigt, der braucht ja einen sicheren Weg auf die Insel und
wieder zurück.
Gerade beim Italiener, auch wieder zurück. Kleiner Scherz. Und so haben jetzt alle möglichen Infrastrukturprojekte rausgekramt und das wird jetzt alles umgelabelt als Stärkung der Resilienz. Das ist das Zauberwort. Resilienz, also Widerstandsfähigkeit. Mhm. Das heißt, auch bei uns, wie wir schon hatten, also gibt es ja marode Straßen, marode Schienen. Also die Bahn wird jetzt einfach zum Rüstungsunternehmen. Hochtief auch, ja. Und das ist natürlich lustig, denn so kommt man irgendwann auch auf die 5%, ja, wenn du einfach sozusagen so, das ist ja kreative Buchführung.
Aber 3,5% müssen wirklich für Militär ausgegeben werden. Also man hat ihn da schon.
Ist gut, da kommen
momentan geben wir 2,5 aus.
Ja, das stimmt. Da gibt es dann wahrscheinlich auch nochmal so einen Graubereich. Also dass wir am Ende wahrscheinlich so bei 3% landen, immerhin, ja.
Eben.
Aber das haben sich alle ganz schön schon ausgedacht. Also wie die 5 so machen, dass dann alle möglichen Lieblingsprojekte einfach plötzlich als Rüstungsprojekte gelten.
Wenn man damit durchkommt, ist ja alles fein. Ich hatte nur so das Gefühl, weil du gerade von Sizilien sprichst, auch dieser NATO-Gipfel, das war ein bisschen so, mafiamäßig. Wir zahlen alle Schutzgeld, dass der Donald
ja, gut, das ist dabei,
uns dann
klar.
schützt. Aber ja. So ist das halt. Derjenige, der die Macht hat, der entscheidet am Ende auch. Über ein Thema müssen wir noch sprechen. Eigentlich liegt es schon Jahre zurück, die Corona-Pandemie. Aber jetzt steht der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn im Kreuzfeuer, weil er damals Masken wie verrückt beschafft hat zu völlig überhöhten Preisen und Milliarden verbrannt hat. Wie siehst du den Umgang mit ihm gerade?
Es gibt ja einen Bericht über die damalige Zeit, also diese Maskenbeschaffungsaktion von Frau Suthoff heißt die, glaube ich, Margareta Suthoff, ehemalige Staatssekretärin im Verteidigungsministerium. Erster Schönheitsfehler würde ich sagen, das ist eine tapfere, verdiente Genossin. Ja? Also ich hätte es besser gefunden, diese Art von Aufarbeitung jemandem zu übertragen, wo man zumindest die Vermutung haben kann, dass der neutral ist.
Auf jeden Fall.
Das gilt sicher für sie nicht. Ich habe diesen Bericht jetzt gelesen. Teile sind geschwärzt, aber gut, was man lesen kann, was offen ist, reicht. Also erkennbar, Jens Spahn will in dieser Zeit, alle rufen ja Masken.
Ja, zeigen, sehen die Bilder aus Italien.
Er kriegt das hin. Mhm. Und setzt sich also auch über jede Expertise seines eigenen Ministeriums hinweg, beziehungsweise die haben gar keine Expertise. Mhm. Also mit Großaufträgen und Großbeschaffungen waren bislang immer befasst das Innenministerium und das Verteidigungsministerium. Die kennen das auch. Und die haben auch schon angefangen, jetzt Masken zu beschaffen. Und er will aber jetzt der große Mann sein. Und sagt also, wir machen jetzt ein Open-House-Verfahren und setzt einen Preis 4,50 Euro pro Maske. Ich meine, 4,50 Euro pro Maske. Das Ding kostet, was wird das kosten in der Herstellung? 12 Cent, 20 Cent max. Mhm. So, was passiert, also als die Bundesregierung in Form von Jens Spahn 4,50 Euro pro Maske verspricht, die werden geflutet mit Angeboten. Ja? Jetzt haben sie ein Problem, dass sie natürlich gar keine Logistik haben, auch dann also nicht wissen, wie sie das lagern sollen. Ganze Chargen, weil sie auch nicht sich darum gekümmert haben, sind die Leute überhaupt seriös, von denen wir kaufen, landen dann nachher im Müll und müssen entsorgt werden, weil das aus irgendwelchen Schatten sozusagen Beständen kommt.
Also, manche lagern noch in China.
Oder lagern jetzt noch in China. Also bis heute beschäftigt die Gerichte alle möglichen Verfahren von jetzt Maskenhändlern, die kein Geld bislang bekommen haben, aber meinen, sie hätten Anspruch auf Geld. Die Bundesregierung klagt mittlerweile gegen die Rechtsanwaltskanzlei, die damals Jens Spahn beraten hat, weil eben dieses Open-House-Verfahren so chaotisch gelaufen ist, dass sie sagen, also das hätte man so nie aufsetzen dürfen. Was habt ihr dem armen Jens Spahn, habt ihr das dem Jens Spahn nicht gesagt? Also ein einziges Chaos.
Jetzt gibt's ja den. Es war die erste Pandemie.
Es war die erste Pandemie. Ja gut, es gibt jetzt ja die auch die Rufe natürlich noch im Untersuchungsausschuss.
Ja, finde ich übertrieben, um ehrlich zu sein.
Weil?
Also es beschäftigt sich ja schon eine Enquete-Kommission, wie man so schön sagt, damit. Und da geht es darum, Erkenntnisse zu finden für die Zukunft, damit sowas nicht mehr passiert. So ein Untersuchungsausschuss ist nur ein Blame-Game. Und man kann ja jetzt sehr schlau im Nachhinein sagen, der Jens Spahn hat alles falsch gemacht. Sicherlich hat er Dinge verbockt, aber Anfang der Pandemie war das Geschrei groß. Ich kann mir noch an Tweets von der AfD erinnern. Die Bundesregierung spielt mit unserem Leben. Wir werden nicht geschützt. So hieß es ja am Anfang. Das schnarchige Innenministerium kommt nicht in die Puschen. Und dann sagt halt der Spahn, er macht das jetzt unbürokratisch und pragmatisch. Das, was wir viel mehr bräuchten eigentlich in Deutschland. Und nimmt das mal in die Hand. Ich finde da nichts verwerflich, dass da im Nachhinein nicht alles gut gelaufen ist. Aber wir wissen auch nicht, wie viele Infektionen er vielleicht damit verhindert hat.
Ja, das ist gut. Das ist jetzt ja auch die Spahn-Erklärung. Also alle wollten was von mir. Es herrschte Panik in Deutschland.
So war es ja.
So und es musste halt schnell gehandelt werden, ja. Gut.
Ihm zu unterstellen, dass er da irgendjemanden bereichert, nur weil er da einen bekannten Logistiker genommen hat. Ich würde mich auch in der Krise auf Leute verlassen, die ich kenne.
Gut, das ist der schwächste Teil auch der Vorwürfe. Bisschen da kann er sich am leichtesten wehren. Spricht auch für ihn, finde ich, dass er sich jetzt nicht versteckt in Berkeley oder woanders,
ja, exakt.
Sondern also da brav in den Haushaltsausschuss geht und Rede und Antwort steht. Ja, also es lässt natürlich einen gewissen, also auf, sagen wir mal, seine Managementfähigkeiten wirft es ein gewisses, auch jetzt nicht so günstiges Licht.
Mag sein, aber findest du das alles wirklich so verwerflich, dass man ihn jetzt so ans Kreuz nageln muss?
Ja, verwerflich. Es geht natürlich jetzt darum, den Mann sozusagen zu erledigen, der als einer der ganz wenigen übrig geblieben ist aus der Zeit, ja eher mit mehr Macht als mit weniger. Also er ist der als Fraktionschef der CDU-CSU-Fraktion, ist er einer der, der mächtigsten Männer des Landes. Das steht zwar immer nicht so in diesen, also angeblich ist er der allermächtigste oder wichtigste, ja, also wenn uns, ist ja Nummer eins, dann Bundespräsident, dann kommt ja, wie wir gelernt haben, Frau Klöckner, Frau Klöckner. Ja, Bundestagspräsident, und dann kommt ja überhaupt erst der Bundeskanzler, ja, in der Rangordnung sozusagen von Wichtigkeit. Also da spielt schon Jens Spahn ganz, ganz oben mit. Deswegen natürlich auch der Untersuchungsausschuss jetzt, ich glaube, das fordern jetzt im Wesentlichen die Grünen und die Linkspartei.
Natürlich, die weil SPD, die ja nie, weil die Grünen ja nie Milliarden verbrennen.
Nein. Naja, Milliarden, also wenn du jetzt auf Robert Habeck anspielst mit der Batteriefabrik da aus Schweden, ich glaube, da sind wir jetzt bei 600 Millionen, immerhin das auch mehr als Doppelte dessen, was der arme Andi Scheu mit seinem Mautdebakel hingelegt hat. Aber da sind wir von den, ich glaube, 8 oder 10 Milliarden, ja, die uns die kleine Maskenaktion gekostet hat, da ist noch was dazwischen an Luft, ne? Das muss man fairerweise sagen.
Und die Wärmepumpe kommt dann auch noch.
Die Wärmepumpe, ja, also ich bin jetzt im Prinzip nicht gegen einen Untersuchungsausschuss. Ich würde allerdings dafür plädieren, von dieser Stelle geht der Ruf an Deutschland. Ja.
Ja. Ich bin gespannt.
Also wenn schon Untersuchungsausschuss, dann darf da nicht der Jens Spahn alleine sitzen. Da gab es ja noch ein paar andere. Also ich meine Karl Lauterbach, von dem wir heute wissen, dass er in der Endphase der Pandemie, als ja diese neue Variante auftauchte, die deutlich ansteckender, aber weniger gefährlich war, das RKI gegen wissenschaftliche Rat gezwungen hat, es bei der höchsten Risikobewertung zu lassen.
Das
also da kam
überlegen.
Immer der arme Robert, der hieß nicht Robert Wieler? Nee, der hieß nicht Robert. Vergiss mit dem Vornamen.
Dr. Wieler.
Nennen wir ihn einfach Dr. Wieler. Also Dr. Wieler kam immer und sagte, ja, aber alle anderen um uns rum. Und
Reinhard,
und,
oder?
Nee, der hieß auch nicht Reinhard. Ich gucke gerade zu dem Regisseur.
Er hat auch den Kopf geschüttelt.
Er schüttelt auch den Kopf.
Ja, sag mal.
Konrad, wie hieß denn
das
der?
Das gibt's doch gar nicht.
Tja, also jedenfalls, liebe Zuhörer, wird uns gleich noch zugerufen. Wir werden den nachher...
Lothar!
Lothar Wieler. Ja.
Wir haben keine Ahnung, Jan.
Jedenfalls, der kam dann immer verzweifelt an und sagt, es gibt also gar keinen Grund mehr, das bei der höchsten Stufe zu lassen und den Leuten also diese Heidenangst einzujagen. Aber der Lauterbach hat das, glaube ich, 4-5 Monate durchgehalten. So. Natürlich auch, ich würde da auch gerne mal Angela Merkel sitzen haben, die sich ja in der gesamten Pandemie nur mit den absoluten Hardcore-Maßnahme-Fetischisten umgeben hat. Also Leuten, die für Zero-Covid waren und sowas. Und alle anderen Experten, die gesagt haben, pass mal auf, bei bestimmten Maßnahmen, und das konnte man ja zum Schluss in der Pandemie, vielleicht nicht am Anfang, aber zum Schluss oder in der Mitte, lasst uns doch mal nachgucken, gibt es also irgendeine Art von wissenschaftlicher Begründung, Eltern vom Rodelberg zu vertreiben, ja? Und nach Hause zu schicken? Nein, gab es nicht. Die gab es nicht. Im Gegenteil. Alle Aerosolexperten haben gesagt, schickt die Leute bloß raus. Schickt sie auf den Rodelberg, ja? Weil ihr könnt euch doch gar nicht anstecken in 2 Meter Entfernung, ja? Zum nächsten Elternpaar.
Klar. Ich finde auch, dass man das aufarbeiten kann und trotzdem finde ich es immer schwierig, im Nachhinein auf die Leute mit dem Finger zu zeigen, denn es hat keiner gesagt, ich mache jetzt absichtlich einen beschissenen Job.
Nee, das stimmt. Vielleicht ist der Untersuchungsausschuss dann das Falsche, aber ich meine wiederum Enquetekommission, das klingt dann schon so verschnarcht. Also die Corona-Zeit hat in das Leben von Millionen Menschen sehr eingegriffen.
Ja,
und alle Grundrechte, die uns eigentlich, von denen wir ausgingen, die seien untastbar, Versammlungsfreiheit, Bildungsfreiheit, Gewerbefreiheit, Bewegungsfreiheit, ja, und anderes mehr, waren über Nacht sozusagen abgestellt. Ein Grundrecht wurde ja natürlich nie angetastet. Ne? Es gibt ja ein Grundrecht, das heilig ist.
Jetzt bin ich gespannt.
Der Datenschutz, ja.
Also, ja.
Da kann die Intensivstation noch so voll laufen, da darf keiner ran. Ne? Also
ja, das ging ja deswegen sind ja jetzt auch Dinge geschwärzt in diesem Bericht.
Ja,
das ist der Grund.
Aber
die FDP hat allerdings schon immer den Finger in die Wunde gelegt, das muss man jetzt einmal sagen. Es gab durchaus eine Partei im demokratischen Spektrum, die da auch für mehr Freiheit gekämpft hat.
Ja, also am Ende haben wir eine Politik gemacht, die eine Politik war für die Generation 60 plus und alle, die jünger waren und vor allem viel jünger waren, hat hinten runterfallen lassen.
Das
so. Also sag mal, es gab schlechtere Anlässe für Untersuchungsausschüsse. Also ich erinnere noch den großen Visa-Untersuchungsausschuss, ja. Da war ich noch beim Spiegel. Den hatten wir sozusagen damals, ich mit dem Kollegen Pfister herbeigeschrieben, weil ich glaube in der Botschaft von Kiew, also in der Ukraine, irgendwie 2000 Visa fälschlich ausgestellt worden waren. Und dann hatten wir versucht, also den uns natürlich hochsympathischen Joschka Fischer ans Kreuz zu nageln. Ja.
Okay.
Also, wenn das die Messlatte ist, ja, wegen 2000 falsch ausgestellten Visa, gibt es den Visa-Untersuchungsausschuss, dann würde ich mal sagen, hat die Corona-Zeit allemal Grund geliefert, Untersuchungsausschuss.
Gut, dann bräuchten wir jede Woche einen. Also das, da hat sich ja auch die
Wobei,
Zeit verändert.
Ich habe ein paar Mal ja darüber geschrieben.
Ja.
Und Klickzahlen bei Kolumnen sagen ja ein bisschen was darüber aus, ob die Leute das Gefühl haben, das ist ein Thema, was mir unter den Nägeln brennt.
Ja, ja, klar.
Wo es noch... Es gibt so einen Hardcore natürlich Kreis von Leuten in dieser Querdenker-Szene, für die das ist nach wie vor wahnsinnig virulent ist, ja, und die also am liebsten jeden Tag so irgendjemand verhaften würden jetzt so. Aber ich habe an den Klickzahlen gemerkt, so die, ich habe das Gefühl, die Leute sind im Grunde durch. Die wissen, das ist großer Mist gewesen.
Ja.
Die haben auch, was sowohl, ich glaube, die Berichterstattung darüber angeht, ihre Zweifel gehabt in den Medien und natürlich auch
zu Unrecht allerdings.
Die waren auch so, also da gab es auch, fand ich, nee, das war mir, also ich meine, wie über Impfgegner geredet wurde, also auch in Talkshows, im Spiegel, in der Süddeutschen, im Nachhinein, ich meine, das fasst jetzt nicht auch noch aufmachen, aber wenn ich in der im Spiegel Online von einem halben Jahr sehe, Karl Lauterbach, da war er noch Gesundheitsminister. Wir richten jetzt einen Fonds ein für Impfschäden. Der gleiche Mann, der in der Pandemie gesagt hat, Impfschäden seien 100% ausgeschlossen und sozusagen mal so eine Kehrtwendung gemacht,
ja, das kann
ohne dass
es
dazu
ja
eine Erklärung überhaupt gibt.
Karl Lauterbach hat eine schlechte Figur gemacht, aber du kannst nicht Journalisten blamen, die Fragen stellen. Wenn sie dann angelogen werden, was willst du denn machen? Also sorry.
Okay, also don't get me started, kann ich nur sagen an dem Punkt. Das ging also in der Berichterstattung deutlich über das Fragenstellen hinaus. Ganz viele Fragen wurden ja gerade gar nicht gestellt. Es wurde eben nicht gestellt, die Frage an Frau Merkel, macht diese No-Covid- und Zero-Covid-Politik überhaupt Sinn? Ist das überhaupt durchführbar? Wir haben nicht danach gefragt, macht die Maskenpflicht Sinn? Macht es Sinn, den Einzelhandel abzuschließen? Wir haben da nicht nachgefragt und auch nicht gefragt, als die ersten Erkenntnisse kamen, und wir haben ja mittlerweile Vergleichsmaßstäbe mit Ländern, wo es anders gelaufen ist.
Mit mehr Toten?
Ja, oder eben auch nicht. Ja. Die Bilanz in Schweden ist im Nachhinein gar nicht schlecht.
Doch, sie haben viel mehr Tote im Schnitt. Viel mehr. Kannst du sagen, kann man mit leben?
Also, da müssen wir den Regisseur jetzt mal fragen.
Nein, das ist so.
Das werden wir in der nächsten Sendung, nachtragen. Das ist jetzt der offene Punkt noch. Also ich verspreche, liebe Zuhörer und Zuschauer, ja, das machen wir hier nochmal. Das machen wir. Dann machen wir hier nochmal den kleinen Corona-Untersuchungsausschuss. Ja?
Ach komm, wir lassen Corona der Vergangenheit jetzt.
Ich denke, das ist das, was die meisten Leute, glaube ich, sagen. Komm, lass.
Corona ist jetzt weg, wir machen das nicht mehr. Lass uns lieber noch über Gewinner und Verlierer sprechen, bevor wir uns verlieren im Corona-Wust.
Ja, der Gewinner der Woche, ich glaube für mich, die Christian-Albrecht-Universität in Kiel. Ja, guck, du guckst schon so. Du hast von der auch noch nie gehört gehabt, nee. Ja. Du wusstest gar nicht, dass es ein bisschen gemein, in Kiel so eine bedeutende Universität gibt. Doch, es gibt sie, und vorher wissen wir, dass es die Christian-Albrecht-Universität gibt, weil, wie sich herausstellt, die im Mai also islamische Woche hatte.
Mhm.
Und da haben die Veranstalter, also die islamische Hochschulgruppe, die da also verschiedene Veranstaltungen in den Hörsälen veranstaltet hat, erstens dafür gesorgt, dass Männer und Frauen, also Studentinnen und Studenten, durch getrennte Eingänge gehen.
Ach was.
Ja, und sich dann auch. Also die Frauen saßen dann hinten, wie es sich gehört, und die Männer vorne.
In der Vorlesung?
Ja, so.
Ach,
das ist so lustig, weil, wie gesagt, ich dachte immer, wir reden doch schon deswegen von StudentInnen, damit sozusagen diese Unterscheidung gar nicht mehr getroffen wird. Also das hat der Islamist mal eben
Gekillt.
Gekillt. Das dritte Geschlecht gar nicht berücksichtigt.
Wo saßen denn die Non-Binären?
Ja, die gibt es ja offenbar im Islam nicht. Ja. Dann kam auch noch ein Redner auf die Bühne, der also gefragt wurde, unter welchen Bedingungen man Frauen schlagen kann. Weil in Kore,
ach komm, du erzählst
ja, in Sure so und so steht ja, also dass man die Frau züchtigen muss, wenn sie sich daneben benommen hat. Dann hat er also ausgeführt, unter welchen Bedingungen das auch heute noch geht oder eben nicht mehr geht.
Und das, dann ist die Uni dein Gewinner?
Ja, weil das natürlich auch wahnsinnig kurios ist. Ich meine, in der Uni, wo im Zweifel ja jede Mikroaggression ja sofort geahndet wird, also wenn du einmal das falsche Pronomen benutzt hast, beim Rektor landest, ja, aber islamische Woche, bumm, ja, das volle Programm.
Ja, hat die Uni das gewusst, dass da lauter Salafisten
am Start sind? Nee, die haben sich um mich gekümmert. Jetzt gibt es natürlich, ja, jetzt gibt es natürlich Ärger. Ich hatte, glaube, das hat die ersten, die das hatten, waren Nius. Die haben daraus gleich eine große Geschichte gemacht. Und betretenes Schweigen, das wussten wir gar nicht. Wir haben ja nur die Hörsäle zur Verfügung gestellt. Auch selbst die Veranstalter, also diese islamische Hochschulgruppe, man hätte die Leute ja nicht gezwungen, durch verschiedene Eingänge zu gehen, Frauen und Männer. Das sei nun ein Angebot gewesen, so läuft das jetzt.
Ich saß in der Uni immer freiwillig in der letzten Reihe. Aber.
Ah, ja.
Und wer ist dann dein Verlierer?
Das ist ein bisschen gemein, aber ja. Jimmy Blue Ochsenknecht.
Aha.
Verhaftet, ich glaube, Hamburger Flughafen, oder? Mhm. So, ne? Eine Nacht im Gewahrsam.
Wegen Betrugs.
Ja, weil er offenbar zum 30. Geburtstag in irgendein österreichisches Hotel mit Freunden eingefallen war und auch ordentlich es hat krachen lassen. Und wenn man dem Hotelwirt glauben kann, am nächsten Tag die Kreditkarte nicht funktionierte und dann gesagt hat, naja, wir überweisen das, das Geld kam leider nie an. Im Nachhinein ein großes Missverständnis. Wenn
das
man
geht
wiederum,
um 14.000 Euro.
Oder sowas, ja, oder 11 oder so. Ja, das ist schon eine ordentliche Sause. Ja, also Jimmy Blue. Aber da wir eben auch an dieser Stelle ja vor allen Dingen ein Herz haben für die Mühseligen und Beladenen.
Ja, du.
Ja, in dem Fall, also Jimmy, haltet durch.
Der wurde per europäischem Haftbefehl gesucht. Also sorry, dass das nur ein Missverständnis ist. Ich bin gespannt.
Also ich soll ja keine Namenswitze machen, weil ich bin der Letzte, der das machen soll. Aber natürlich, wenn du Jimmy Blue getauft wirst von deiner, in dem Fall wahrscheinlich vor allem ziemlich verrückten Mutter, dann hast du dir auch ein echtes Bäckchen zu tragen später im Leben. Wobei der Bruder hat es ja noch schlechter getroffen.
Ja,
ne?
Wilson Gonzalez.
Wilson Gonzalez, ja.
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 Die Tochter heißt Cheyenne.
Na gut,
wie heißen eigentlich deine Kinder?
Ja.
Gustav,
Greta. Und? Pauline.
Ah ja, so schön.
Und das ist ja nur die erste. Das ist ja, das ist
ah,
ja die,
stimmt, dein großer zweite, Sohn heißt Friedrich, gell?
Das sind die zweite Charge. Die erste hieß Karl und Friedrich, ja. Hm. Hm. Aber fairerweise, weil ja heute heißen die ganz viele Friedrich, weil das ja irgendwie so ein Erkennungszeichen geworden ist, irgendeiner bestimmten, weiß ich nicht, Schicht von Leuten. Nach dem Motto, wir haben auch Bücher im Regal, ja. So, das haben wir, der ist ja jetzt schon über 30, der wurde Friedrich genannt, also da ist noch nicht alle Friedrich.
Mein Opa hieß auch Friedrich. Ja. Jan, das war's schon wieder mit unserem schwarzen Kanal für diese Woche. Wir sind nächste Woche auch wieder für euch da und ihr könnt uns sehen immer donnerstags bei Focus Plus oder sonntags überall, wo es Podcasts gibt und bei YouTube auf dem Focus Online Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Protect your home and auto by bundling them with Progressive, and you'll have a little less to worry about. But we know you'll find other things to worry about. Like that text you just got from your boss. Hey, call me when you get a sec. 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 Yeah, this is bad. Oh, well, at least you protected your home and auto with Progressive, so you don't have to worry about that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers not available in all states.